Ja, der erste Petrusbrief wird uns in den nächsten Wochen, wahrscheinlich Monate begleiten. Und das ist wirklich ein großartiger Brief. Es lohnt sich, den mal durchzulesen und ein bisschen da weiter reinzustudieren. Ich habe das Thema für die heutige Predigt mal so ein bisschen, vielleicht bleibt das hängen, Gnade und Frieden für Weltfremde. Und damit meine ich euch. Die meisten zumindest von euch, ja, dann müsst ihr euch selber einsortieren, ob ihr weltfremd seid, ob ihr Gnade und Frieden braucht. Ich habe gemerkt, die Woche, ich brauche ständig Gnaden und Frieden, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Frieden brauchte ich. Der erste Petrusbrief, Petrus schreibt an eine Menge Geschwister, die er wohl teilweise kannte, und wir kennen kaum jemand so gut aus dem Neuen Testament wie den Petrus. Über ihn ist auffällig viel berichtet. Von anderen Jüngern Jesu wissen wir gerade mal den Namen. Ja. Wer weiß etwas aus dem Leben von Bartholomäus? Ja, er war ein Jünger Jesu. Ja. Aber von Petrus wissen wir sehr viel. Und das ist natürlich besonders spannend, wenn man da diese Gedanken, was wissen wir aus dem Leben von Petrus und was schreibt er uns hier? Da gibt es immer wieder Punkte, wo man das zusammenbringen kann. Ja, und vielleicht wird uns das da und dort in den Predigten und in unserem Nachdenken wird uns das begegnen. Ich lese uns mal den Text, die ersten beiden Verse aus dem ersten Kapitel. Petrus, Apostel von Jesus Christus, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade euch und Friede mehr und mehr. Zwei Verse und praktisch so, wie wenn man eben, er schreibt einen Brief, es sind die ersten Zeilen, es ist die Begrüßung und dann geht es direkt rein. Da steckt schon eine ganze Menge drin. Und das wollen wir uns so Stückchen für Stückchen anschauen. Das erste Wort. Wir machen nicht jedes Wort einzeln, aber das erste, da müssen wir natürlich schon ein bisschen genauer hinschauen. Petrus. Ich habe schon gesagt, wir wissen zum Beispiel, dass er Fischer war. Das war sein Beruf. Er wohnte in Galiläa, er stammte aus dem Ort Bethsaida am See Genezareth, und Fische fischen war sein normaler Beruf. Und eines Tages kommt Jesus dort am Ufer vorbei und sagt zu ihm, folge mir nach. Und der Mensch tut das. Und das ist etwas, was ich mich immer wieder frage, wenn du und ich jetzt hier durch die Stadt gehen und zu irgendjemand sagen, im Namen Jesu, folge ihm nach. Wer tut das? Ich meine, Jesus war auch jetzt, er kam ja nicht mit Heiligenschein, er kam auch nicht mit dem Kreuz voran, ja, sondern er kam als ganz normaler Mensch da entlang. Aber irgendwas hat er Petrus wahrgenommen und folgt ihm nach. Und Jesus sagt dann zu ihm, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Okay, hat der Petrus vielleicht gedacht, vielleicht brauche ich mein Netz doch noch. Er hat ja vorher das Netz verlassen, damit ich die Menschen einfangen kann. Vielleicht hat er aber auch schon so viel verstanden, dass er dafür, dass mit dem Netz, da braucht er andere Netze. Wir sehen nachher, er war Missionar, er war Evangelist. Es wird eine ganze Menge über ihn berichtet. Ich kann jetzt nicht das ganze Leben von Petrus und alles, was wir im Neuen Testament über ihn lesen, aufzählen. Aber vielleicht noch so eine ganze markante, zwei markante Punkte in der Apostelgeschichte. Er war der Sprecher, er war so der Leiter der Jüngergruppe, der ersten Gemeinde. Er war es, der gesagt hat, wir brauchen wieder einen 12. Apostel. Und als dann der Heilige Geist auf die Menge kam, auf die 120, dort in Apostelgeschichte 2, dann war er der Sprecher. Da steht Petrus und die 11. Ja, die 12, Petrus wird immer wieder zuerst genannt. Und er hält eine gewaltige Predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Da war richtig was los. Und dann der markante Schluss in der Apostelgeschichte findet sich in Kapitel 12. Da ist Petrus im Gefängnis und Jakobus war auch im Gefängnis und Jakobus wurde vom Herodes schon umgebracht und der Herodes hatte gesehen, das gefällt den Leuten, wenn ich Jünger Jesu umbringe. Und hat beschlossen, ich werde nach dem Fest, da gab es irgendein Fest, das warten wir ab und dann bringe ich den Petrus auch um. Und dazu kam es nicht, weil ein Engel Gottes den Petrus aus dem Gefängnis holt. Und danach verlässt Petrus Jerusalem. Die Gemeinde hatte sehr für ihn gebetet. Ja, und er besucht die Gemeinde, erzählt noch, wie das gewesen ist, dass er aus dem Gefängnis kam. Und dann geht er weg von Jerusalem. Jerusalem war da zu schwierig. Später in Kapitel 15 ist er wieder in Jerusalem. Da war es anscheinend wieder etwas ruhiger. Und das Einzige, was wir sonst noch wissen, steht in 1. Korinther 9. Da schreibt der Paulus indirekt etwas über den Petrus. Und er schreibt, dass Petrus mit seiner Ehefrau gemeinsam unterwegs ist, um das Evangelium zu verkünden. Wo er überall unterwegs war, wissen wir nicht. Aber Petrus und seine Frau waren miteinander unterwegs. Und Paulus sagt, ich hätte auch das Recht, aber ich habe eine andere Führung Gottes. Von daher wissen wir eigentlich nur, ja, Petrus war ein Reiseevangelist. Er war einer, der unterwegs war, ab und zu in Jerusalem, aber auch woanders. Und damit kommen wir zum zweiten, zu den nächsten Worten. Er war Apostel. Apostel heißt Gesandter, Botschafter von Jesus Christus. Eben, er war Jünger und Jesus nannte seine Jünger dann auch schon Apostel, weil er gesagt hat, gleich wie mich der Vater gesandt hat auf diese Welt, so sende ich euch Jünger. Jesus Nachfolger sind immer auch Gesandte. Und das war der Petrus natürlich auch. Und so tritt er hier auch auf, als Gesandter von Jesus. Er tritt nicht in seinem eigenen Namen auf, er schreibt den Brief, aber er schreibt ihn als ein Botschafter von Jesus. Und deswegen ist er natürlich besonders auch interessant für uns. Michael hat es schon gesagt, ja, das Nächste, was wir dann hier finden, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Ich habe die Überschrift gewählt im Weltfremde. Ja, Fremdlinge, die da ein bisschen fremd sind in der Welt, wo sie leben. Und so kommen wir uns, glaube ich, auch manches Mal vor. Und die damals auch. Und der Petrus auch. Natürlich. Und mir kommt es so vor, und das erleben wir auch manches Mal so, je näher wir bei Jesus sind und je weiter die Welt, in der wir leben, von Jesus weg ist, desto mehr Fremdheit empfinden wir da. Ja, ich denke, ihr kennt das auch. In der Schule, am Arbeitsplatz. Ja, erinnere mich schon zu meiner Schulzeit, mein Physiklehrer war wirklich ein lieber Mensch. Ganz netter Mann. Aber dass so ein paar in seiner Klasse nicht an die Evolution glaubten, da konnte er gar nicht gut mit umgehen. Und da haben wir gemerkt, dass wir, so gut wir uns mochten, so inharmonisch waren wir an diesem Punkt. Da waren wir, waren weltfremd und er war unserem Bibelglauben gegenüber eben auch völlig entfremdet. Und ihr erlebt das sicher auch und die Menschen damals erleben das auch. Und wenn man den ersten Petrusbrief durchliest, dann sieht man, diese Fremdheit geht bis an die Grenzen von Verfolgung. Es geht um Schwierigkeiten, es geht um Widerstand und Widerstand in unterschiedlichem Ausmaß. Und es geht um innere Kämpfe. Und ich denke, das trifft auf uns alle zu, in unterschiedlichem Maß. Und deshalb ist er sehr aktuell, dieser erste Petrusbrief, für unser Leben in der Nachfolge. Das hat man ein alter Bibellehrer gesagt, schon vor 2 Jahrhunderten. Er hat gesagt, da ist alles drin, was man für die Nachfolge braucht. Wenn man den ersten Petrusbrief beständig beherzigt, ja, dann folgt man treu Jesus nach. Da sieht man einen, der Jesus kannte, der mit Jesus lebte und der im Alter, wir müssen denken, das hier war schon der alte Petrus, geschrieben wurde der irgendwann zwischen 59 und 64 nach Christus. Das war das Lebensende von Petrus. Er hat danach noch den zweiten Petrusbrief geschrieben, ja, aber so viel Zeit braucht das nicht dazwischen zu haben. Und Petrus, muss man denken, ja, Jesus wurde 33 nach Christus gekreuzigt, ja, also rund 30 Jahre Jesus-Nachfolge, intensivste Jesus-Nachfolge, er hat dafür gelebt, er ist dafür gestorben und das ist dann das, was er so am Ende nochmal mitgibt. Und er schreibt an die Fremdlinge oder die Fremden in der Zerstreuung. Die sind eben zerstreut, so wie wir. Wenn ich anschaue, wo wir so als Gemeindegeschwister überall herkommen, da wohnen manche in Krieglach und dann geht das hier durchs ganze Tal bis Obereich und dann geht das bis Eisenerz und nach Mariazell. Wir sind auch ganz schön zerstreut. Ja? Also der Umkreis ist durchaus sehr weit. Und dieses Wort zerstreut kann man auch noch etwas anders übersetzen, nämlich verstreut. Und das ist der andere Gedanke. Zerstreut zu sein ist nicht ganz so das, was wir uns wünschen, aber guten Samen verstreut man auch auf das Land. Und Salz wird in die Suppe gestreut. Und wir sind das Salz der Erde. Und wir haben den Samen des Wortes Gottes und sind eben auch in diese ganze Gegend verstreut, von Krieglach bis Obereich, bis Eisenerz, Bruck, Kapfenberg, St. Lorenzen, St. Marein, Mürzhofen, wo auch immer wir verstreut sind. Wir sind dort auch hingestreut, wir sind nicht zufällig dort. In diesem Blick möchte der Petrus denen auch sagen. Er sagt nicht zu den Leuten, nachdem ihr so verstreut seid, rufe ich euch auf, nächstes Jahr ist dann Jagd des Umzugs, wir treffen uns alle in Jerusalem. Das ist nicht der Fall. Ja? Diesen Aufruf hat er nicht. Er ruft auf Jesus zu blicken und im Glauben festzubleiben. Das schon. Aber jetzt der örtliche Umzug oder in Antiochia könnte man sich ja auch treffen oder in Ephesus, damit es nicht so weit ist, muss man nicht alles. Jerusalem war ja eh schon schwierig mit, ja, so das ganze Römische Reich war schwierig. Von daher, wenn wir uns wirklich einen sicheren Ort suchen sollten, dann müssten wir diese Welt verlassen. Ja, wobei wir hier ja gegenüber denen noch sehr ruhig und sicher haben. Und jetzt schreibt er, wo die alle wohnen. Das sagt uns erstmal nur mäßig viel. Ja, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Da habe ich uns mal die Karte von der heutigen Türkei. Und dann sehen wir, da ist Asia, da ist Pontus, Galatia, Kappadokien und eben Bithynien. Und da ist das praktisch die nördlichen 2/3 in diesem Gebiet, das ist noch etwas größer als Österreich, also das passt sehr gut auf uns, dieser Brief, ja. Die sind noch viel weiter verstreut als wir, ja. Das ist ein Gebiet etwas größer als Österreich, Ost-West-Ausdehnung ist von 1300 Kilometer und in diesem Gebiet waren die Christen zerstreut. Aber die müssen sich gekannt haben, denn sonst kann man ja, nachdem es ja kein E-Mail, kein WhatsApp und sowas nicht gab, keinen Brief an die schreiben. Und der Petrus konnte keine 900 Briefe schreiben. Ich weiß ja nicht, wie viele Menschen da leben. Aber die haben sich gekannt und haben sich dann irgendwie in den Häusern getroffen und haben diesen Brief gelesen, haben ihn weitertransportiert, wie das damals so war. Und dort in diesem Gebiet, da schreibt er hinein. Und diese Gebiete waren eben Teil des Römischen Reiches. Sie waren in der Zeit, in das hineingeschrieben ist, unterschiedlich stark betroffen von Anfeindungen. Oder es gab ja immer so Gebietsherrscher, und manche Gebietsherrscher waren sehr gegen die Christen und andere waren mal eine Zeit lang geduldig. Ja, denn diese große, ich sag mal, globale Verfolgung, die gab es eigentlich zu der Zeit noch nicht, die fing da an. Aber die kam erst auf. Also in diesem Gebiet, aber wir lesen es natürlich für uns, aber damit wir ein bisschen Verständnis haben, die waren wirklich verstreut, weit zerstreut. Also das sind die Landgebiete, und jetzt schwenkt er seinen Blick weg, der Petrus, von dem irdischen Zustand, ja, wo er das beschrieben hat. Ja, er nimmt das wahr, und das ist immer gut, dass wir auch unsere irdischen Gegebenheiten wahrnehmen. Wir sind noch Menschen aus Fleisch und Blut, wir sind noch nicht völlig vergeistigt. Aber es ist auch gut, und das brauchen wir immer wieder, auch den geistlichen Blick wahrzunehmen. Und da schwenkt er jetzt hinüber und sagt, ihr seid zwar Fremdlinge in dieser Welt, Weltfremde, aber ihr seid eben auserwählt von Gott. Genau dafür. Ihr seid auserwählt, Fremde in dieser Welt zu sein, aber auserwählt, bei Gott einmal ganz zu Hause zu sein. Gemäß der Vorkenntnis Gottes. Und dann wollen wir natürlich wissen, ist das absolut oder ist das relativ? Hat Gott das beschlossen über jeden Einzelnen der derzeit gut 7 Milliarden Menschen? Den nehme ich und die anderen lasse ich. Das kann man aus diesem Wort nicht ableiten, sondern da ist ein schöner Übersetzungsspielraum drin, nach Vorkenntnis. Nachdem Gott, wie wir eben im Gebet auch schon gebetet haben, nicht an Raum und Zeit gebunden ist, sondern er ist überzeitlich, er ist ewig, hat er kein Problem, Dinge vorauszuwissen, die übermorgen geschehen. Und hinzu kommt, auch noch zu wissen und mitzuagieren in Dingen, wo wir übermorgen eine freie Entscheidung treffen. Wie das geht, übersteigt meine Möglichkeiten. Wer mir das erklären kann, bin ich dankbar dafür. Bis jetzt habe ich das nicht verstanden, wie das geht. Aber ein Beispiel, wie Spurgeon das schildert, das hilft manchen, und ich finde es schön. Der alte Prediger Spurgeon, die hatten die gleichen Probleme, und er hat gesagt, das ist wie eine Tür, da steht vorne auf der Tür, oben am Türbalken steht, geht ein durch die enge Pforte. Ja, ihr müsst da hineingehen, ihr müsst da hindurchkommen, durch diese Tür hinein zu Gott. Und es ist deine Entscheidung, ob du da durchgehst. Ja. Und wenn man durchgegangen ist und sich schon an dem neuen Leben freut und man schaut sich nochmal um, dann sieht man innen auf der gleichen Tür, erwählt vor Grundlegung der Welt. Das sind die zwei Seiten des einen Türbalkens. Und das ist göttliche Logik. Und dabei können wir das vielleicht auch bestehen lassen. Und das macht der Petrus denen auch deutlich. Gott ist da am Werk, dass ihr so als die Nachfolger Jesu so zerstreut seid und dass ihr zu ihm gehört. Gott, der Vater. Und dann schreibt er uns, dass da noch mehr zugehört, nämlich die Heiligung durch den Geist. Der Heilige Geist, er wohnt ja in uns in dem Moment, wo wir Jesus als Herrn und Retter aufnehmen, und dann hat er ein ganzes Leben lang Beschäftigung in uns, Arbeit mit uns. Und zwar uns beständig dazu zu bringen, dass wir Gottes Wort gehorchen. Eben das erste ist hier aufgeschrieben, Gehorsam. Das ist uns nicht angeboren, mir auch nicht, dass wir Gott gehorchen. dass wir seinem Wesen ähnlicher werden. Da ist der Heilige Geist immer wieder dran. Dazu gebraucht er sein Wort, dazu gebraucht er Lieder, andere Menschen und manchmal auch große Stoppschilder oder Betonwände, was uns dann irgendwie auffällt. Da sind wir schon wieder angerannt. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal einen anderen Weg nehmen. Ja. Und das Zweite zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Haben wir auch vorhin schon erwähnt im Gebet, Vergebung. Wir brauchen sie beständig. Wir brauchen sie täglich. Jede Woche, jeden Monat, immer wieder Vergebung durch sein Blut. Das ist demütigend für uns Menschen, aber es ist gut für uns. Denn wir können uns selber nicht vollkommen machen. Den Status der Reinheit, den Gott, der Vater im Himmel hat, den Status der Reinheit, der Jesus und auch die Engel haben, rein vor ihm, erreichen wir nicht. Ein simples Beispiel, diese Woche habe ich das mit meinem Computer erlebt. Der hat mich geärgert. Obwohl der, ich weiß nicht, also der Computer und der Drucker, die waren gegen mich diese Woche. Und ich habe geschimpft und habe dann gedacht, das hilft ja gar nichts. Ich meine, ich weiß genau, die Kisten hören mich nicht. Ja? Aber ich habe trotzdem unschöne Worte gebraucht dafür und brauche Vergebung. Ich schimpfe nicht nur über Computer und Drucker, auch manchmal noch über Menschen. Das ist dann noch schwieriger. Aber auch das andere. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns da aufmerksam macht. Wir brauchen das Blut Jesu, was uns immer wieder reinigt. Und das macht er gerne. Dafür ist er ja auf diese Welt gekommen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und das schreibt der Petrus gleich mal hier in die ersten Zeilen, damit das klar ist. Und er selber weiß das ja. Petrus. Petrus war kein vollkommener Jünger. Petrus hat in einer Nacht trotz Vorankündigung Jesus dreimal verleugnet. Er wusste etwas von der Vergebung Jesu. Und er wusste, er konnte sich erinnern, wie Jesus ihn beiseite genommen hat und hat das mit ihm geklärt. Und hat gesprochen, hast du mich lieb? Wie steht's in der Beziehung zu mir? Und Petrus konnte sagen, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt dann, weide meine Lämmer, auf in die Arbeit, du gehörst dazu. Ich habe dich nicht verworfen, sondern du bist Teil meiner Mannschaft und du bleibst das. Und dann schreibt Petrus, Gnade euch und Friede, mehr und mehr. Mehr und mehr, das habe ich die Woche buchstabiert und bleibe wahrscheinlich auch da dran. Gnade euch und Frieden brauchen wir im neuen Jahr, ganze 2019, bin ich ganz sicher. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen Gnade mit uns selbst, Gnade mit unseren Mitmenschen und diesen Frieden in unseren Herzen. Und da wird es einiges auch darum gehen im ersten Petrusbrief, wie das gelebt werden kann, wie wir das leben im Umgang miteinander. Und mit unseren Mitmenschen. Und Petrus wünscht ihnen das. Auch das, ein Wirken vom Geist Gottes in unser Leben hinein. Ja, diese zentralen Worte, Jesus Christus ist zur Gnade geworden, so schreibt es der Johannes im ersten Kapitel von seinem Evangelium. Ja, er schreibt diese Gegenüberstellung, Mose hat das Gesetz gegeben, aber Jesus Christus ist zur Gnade geworden. Und schreibt da letztlich, dass das mehr ist und mehr hilft und weiterbringt. Dass er gnädig ist. Und Paulus schreibt über die Gnade, das ist jetzt nicht so eine Gnade, die einfach wie eine Flut über uns kommt, sondern er schreibt, und vielleicht hat das der ein oder andere heute schon gelesen, wer die Losung liest, das war heute Morgen der sogenannte Lehrtext, das heißt die zweite Zeile im Losungsbuch Titus. Und da schreibt der Paulus, dass die Gnade uns erzieht. Das ist nicht einfach etwas, was über uns kommt, sondern das ist ein Erzieher. Eben wieder, wie der Heilige Geist und die Gnade, die arbeiten ja alle miteinander, das sind, ist ja eins. Und er erzieht uns. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, also in Jesus, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottseligkeit oder ein gottesfürchtiges Leben und zu leben und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Das ist genau das, was Petrus dann den ganzen Brief ausführt. Wie können wir in dieser Welt als Weltfremde, eben als Gotteskinder, als Menschen, die Jesus nachfolgen, wie können wir in dieser Welt so leben, dass es ihm Ehre macht, dass es für ihn leuchtet, dass wir ihn erfreuen und ihn besser kennenlernen. Und dazu erzieht uns die Gnade. Das ist eine Aufgabe der Gnade. Und das ist ein schöner Gesichtspunkt davon. Und dann breitet sich der Friede in unseren Herzen aus, der göttliche Friede, mehr und mehr. Und das ist so, ja, Gnade und Frieden für Weltfremde, der sich in uns breit macht, in unserem Alltag, in unserem Miteinander. Und jetzt springen wir ganz an den Schluss des Briefes. Michael hat es ja erwähnt, es ist wie die Klammer. Denn dort schreibt der Petrus, warum er den Brief überhaupt geschrieben hat. Und das ist hilfreich, wenn man das gleich zu Anfang weiß. Ja, man kann auch bis dahin lesen und dann geht einem Licht auf. Ja, deshalb hat er den geschrieben. Kapitel 5, Vers 12, da hat er gesagt, durch Silvanus, dessen Treue ich sehr schätze, habe ich euch diese wenigen Zeilen geschrieben. Vielleicht auch wenigen Worte. Also, das ist kein SMS, aber ein SMS der damaligen Zeit. Wenige Worte. Normal hätte Petrus einen längeren Brief geschrieben. So wie den Römerbrief oder so. Ja, aber er hat das sich kurz gefasst. Ich wollte euch ermutigen, das ist die Absicht, und euch bestätigen, dass es die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das ist ja wieder eine ganz logische Sache. Die Christen der damaligen Zeit, die Jesus-Nachfolger, waren dort zerstreut in dem ganzen Gebiet und die waren vielleicht 10 Jahre gläubig, vielleicht 4, vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein bisschen länger, aber mit Sicherheit war noch niemand 40 Jahre gläubig, denn 40 Jahre zuvor war Jesus ja noch gar nicht gestorben und noch kein Missionar ausgesandt. Also die waren alle noch eher jung im Glauben. Und die haben sich gefragt, nachdem jetzt die Schwierigkeiten zunehmen und der Druck erhöht wird, und da haben die sich gefragt, ist dieser Glaube richtig? War das, alle hier glauben an Zeus und Hermes und all die anderen Götter und die Diana, der Epheser und sonst was und verehren die, war das nicht doch besser? Und Petrus sagt, nein, das ist nicht besser. Die wahre Gnade Gottes, der wahre Zugang zu Gott, ist dieser Glaube an Jesus Christus. Das, was ihr durch Jesus kennengelernt habt, das ist der wahre Glaube. Und nicht all das andere. Und auch das passt in unsere Zeit. Heute, wenn man mit Leuten redet, kommt man ja kaum noch in einen Streit über den Glauben. Sondern die Antwort ist meistens eher, ja, das ist eine schöne Wahrheit für dich. Gut, wenn das dir so passt und dir wohltut und du dich damit wohlfühlst, dann ist das ja alles gut. Aber es ist nicht alles gut, es ist gut für mich. Ja? Unsere Gesellschaft geht ja mehr und mehr davon aus, dass es gar keine wirkliche Wahrheit mehr gibt. Eine Wahrheit, einen Weg zu Gott. Das ist kein völlig neuer Gedanke, den gab es schon lange. Den gab es die meiste Zeit der Geschichte. Ja? Und ein deutscher Kaiser, glaube ich, hat mal gesagt, ja, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Damit war er fertig. Ja? da gab es auch welche, die wollten ihn ermutigen, doch mal der Religion und dem Christentum zu mehr Nachdruck zu verhelfen. Ach, sagt er, soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden. Und das ist eigentlich das, was sich heute ausgebreitet hat. Und das war damals, gab es so, ja, so die Volksreligiosität. Und da gab es auch andere Religionen, so wie heute. Und Petrus will uns da ermutigen. Er will uns bestätigen. Dieses Wort ist das Wort Gottes. Und Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Das will er den Leuten damals mitgeben, das will er uns mitgeben. Und es lohnt sich, an diesem Weg dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Es gibt Herausforderungen, es gibt Schwierigkeiten. Es wurden Menschen damals geschlagen, um des Glaubens willen. Und er schreibt das, es ist besser, um der Wahrheit Gottes willen Schläge zu erleiden, als davon wegzugehen. Ja. Ich versuche eine Zusammenfassung. Bleibt in der einzig wahren Gnade Gottes. Also, die einzig wahre Gnade Gottes ist eine Beschreibung für die Glaubensverbindung mit Jesus. Die Nachfolge, die persönliche Zugehörigkeit zu ihm. Bleibt da drin, auch die kommende Woche, auch in diesem neuen Jahr. Wir wollen da dran bleiben und wir sind gefordert, da dran zu bleiben. Auch das ist kein Automatismus. Gott möchte, dass wir uns anstrengen, dass wir ihn festhalten, auch wenn wir nachher entdecken, dass er uns insgesamt hält. Ja, er hält ja auch diese Welt durch sein gewaltiges Wort, auf der wir stehen und wo Österreich ja auch nur ein begrenzter Fleck davon ist. Er ist viel, viel größer, aber er will unser Wollen, sage ich mal. Das möchte er. Und das können wir ihm bringen. Und das ist ein Zeichen der Liebe zu ihm. Und wir dürfen das auch festhalten. Wir sind Fremde in dieser Welt. Das bleibt so. Das bestätigt uns das Wort Gottes vielfach. Und vor ein paar Jahren war ja diese Jahreslosung. Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Wir haben eine Heimat außerhalb dieser Heimat. Wir waren ja gerade in der Heimat und das ist ein interessantes Gefühl. Jetzt wohnen wir ja seit einem guten halben Jahr hier im schönen Mürztal und wir fühlen uns hier sehr wohl, können wir wirklich sagen, bei euch, mit euch und auch in unserer Wohnung und in der Umgebung, wir fühlen uns hier sehr wohl und wir sind dankbar dafür. Und wir fuhren aber in unsere Heimat, zu unseren Familien an Heiligabend und sind gut oben angekommen und hatten eine gute Zeit und dann haben wir gesagt, jetzt wird es auch Zeit, dass wir wieder nach Hause fahren. Wir fuhren dann wieder nach Hause und waren dankbar, dass wir wieder in unser Zuhause fahren können, wo wir dann nochmal eben in unserem Zuhause, in unserer Freiheit leben können und wir sind dankbar dafür, dass wir so ein gutes Zuhause haben können, so eine gute Gemeinschaft auch mit euch und trotzdem wissen wir natürlich, das alles ist vorübergehend. Es ist auf Zeit. Wir sind Fremde in dieser Welt, aber wir sind Auserwählte Gottes. Und jetzt das Wort Gottes zu hören und diese Aufforderung zu hören, ist schon ein Stück Auserwählung. Viele Menschen auf dieser Welt haben dieses Wort noch nie gehört. Und es gibt Missionare, die sind unterwegs, um den Letzten da und dort Menschen zu erreichen. Und wir haben Bekannte aus, auch jetzt hat er wieder einen Rundbrief geschrieben, aus dem Flachland, aus dem Amazonasgebiet von Peru. Ja. Und wenn er immer schreibt, ja, da waren sie 4 Tage, diesmal nur 4 Tage mit dem Boot unterwegs. Nur 4 Tage, ja, wie wunderschön. 8 Stunden im Auto reicht mir schon. Und wir haben mit einer Missionarin gesprochen und sie sagt, die ersten 2 Tage gehen. Der 3. Tag im Boot sitzen ist anstrengend. Und der vierte ist eine Tortur. Man weiß nicht mehr, wie man sitzen soll. Egal wie man sitzt, es ist hart, es ist unangenehm. Und wenn man dann noch irgendwo nicht durchkommt und man braucht einen fünften Tag, dann ist man fertig. Ja, wenn man ankommt, ist man erstmal fertig. Aber ich habe auch gedacht, 5 Tage im Boot schaukeln und ja. Und dann vielleicht der Außenbordmotor war wieder festgefahren und irgendwas da mit Schlingpflanzen. Aber sie sind dort unterwegs, um Menschen dieses Evangelium zu bringen. Ja? Und ein Stamm hat wieder, oder Stämme haben wieder von noch weiter am Amazonasfluss hinauf, haben sie eingeladen, kommt doch auch zu uns, medizinische Versorgung, aber auch um die Botschaft zu bringen. Das ist gewaltig. Und wir haben das hier und können die ganze Woche da drin lesen. Wir sind Auserwählte und auch tiefersinnig noch Auserwählte, zu ihm zu gehören. Wir sind und werden durch Gottes Geist geheiligt. Das ist ja schon ein Zuspruch und geht weiter. Wir sind und werden geheiligt zum Gehorsam, weiter Gehorsam zu lernen. Und es stimmt, Gott liebt jeden Menschen, aber wer ihm nicht gehorcht, wird den wesentlichen Teil des Segens Gottes nicht bekommen, weil der an Gehorsam geknüpft ist. Ja? Man wird nicht, einfach weil Gott alle Menschen liebt, werden nicht alle Menschen zu Gotteskindern, sondern dazu braucht es eine Entscheidung, einen Gehorsamsschritt. Paulus schreibt vom Glaubensgehorsam. Und der Geist Gottes heiligt uns zur Reinigung und zur Vergebung durch Jesu Blut. Wir dürfen rein vor ihm zustehen. Wir dürfen einfach mit ihm reden. Das ist ein gigantisches Geschenk. Und wir brauchen mehr Gnade und Frieden. Das haben Damaris und ich uns gestern Abend im Bett noch gesagt. Weil ich hatte gerade vorher nochmals einen Friedensmangel in mir. Und dann habe ich gesagt, morgen früh ist das Thema Gnade und Frieden für Weltfremde. Ich bin mitten dabei und es ist so. Wir brauchen es beständig. Und ich wünsche euch das und wünsche uns das. Viel Gnade und viel Frieden. Amen.